HR Info Kultur
mit Pablo Díaz am Mikrofon. Kriminalromane gibt es viele. Seit Jahren im Kommen sind aber Heimatkrimis oder sogenannte Lokalkrimis. Sie spielen in einer bestimmten Region oder Stadt und die Ermittler oder die Ermittlerinnen sind relativ heimatverbunden. Genauso übrigens wie ihre Autorinnen oder Autoren.
Ich liebe Marburg als Stadt einfach. Ich finde das ganz toll hier. Dieses studentische Milieu und die alten Fachwerkhäuser und generell dieser Flair einer sehr, sehr alten Stadt mit einer sehr jungen Bevölkerung, das finde ich, ist eine ganz tolle, einmalige Mischung, die es auch so nur in so Studentenstädten gibt. Und dieser Reiz des Unterschiedlichen, den versuche ich natürlich auch in meinen Büchern ein bisschen unterzubringen, unter anderem mit den verschiedenen Kommissaren, die ich da drin auftauchen lasse.
Das sagt Felix Scholz. Er schreibt Kriminalromane über Marburg. Vor einigen Tagen ist sein neuestes Werk erschienen, Marburger Mörderspiel. Wir sprechen mit ihm über sein neuestes Werk. Außerdem und passend zu den kommenden Sommerferien stellen wir die Touren von stadtkrimis.de vor. Es geht um Kriminalgeschichten, die man entweder alleine, mit Freunden oder der Familie lösen kann. HR Info Kultur, heute zum Thema Regionalkrimis. Willkommen! Viele Menschen besuchen am Wochenende oder auch zwischen der Woche eine andere Stadt. Und jede Stadt, so klein sie auch sein mag, verbirgt irgendein Rätsel oder kann mit einer komischen Geschichte aufwarten. Was liegt also näher, als beide Elemente miteinander zu verknoten und den Stadtbesuch mit der Lösung eines Kriminalfalls zu verbinden? Das ist die Grundidee hinter der Internetseite stadtkrimis.de. Im Moment sind es vor allem Städte im Norden Hessens, die vorgestellt bzw. entdeckt werden sollen. Die Initiatorin dieser Krimitouren ist Leonie Mimpen-Becker. Sie selbst lebt in Kassel. Ich habe sie vor der Sendung fragen können. Frau Mimpen-Becker, wie kamen Sie eigentlich auf die Idee, Städtetouren mit Kriminalfällen zu verbinden?
Ja, die Idee stammt in der Corona-Zeit. Wir wollten ja immer wieder rausgehen und ich habe immer versucht, die Kinder zu motivieren, auf einen Spaziergang zu gehen. Nur das fanden sie dann irgendwann langweilig und wir haben überlegt, wie wir diesen Spaziergang im Prinzip aufpeppen können, damit es für die Jugendliche auch interessant wird und wieder motiviert sind, mitzukommen. Wir haben sehr viel das Spiel Cluedo gespielt. Das ist ein altes Gesellschaftsspiel, wo ein Kriminalfall ist, man muss den Täter finden und die Tatwaffe. Und wir sind dann auf die Idee gekommen, dies zu kombinieren. Also einen Spaziergang zu kombinieren mit einem Krimispiel und haben das dann im Bergpark erstmal ausprobiert. Und ja, das ist dann so gut angekommen, dass wir dann mit der damaligen MAK zusammengearbeitet haben.
Und MAK ist?
Museum Landschaft Hessen Kassel. Das ist mittlerweile die HKH. Damit haben wir das zusammen entwickelt und ja, dann ist das im Prinzip so entstanden.
Man muss dazu sagen, diese Krimitour, dabei handelt es sich um eine Applikation. Also ich kann sie mir auf dem Smartphone herunterladen und es gibt sie auch gedruckt.
Das ist richtig. Also die Idee ist erstmal entstanden mit der App und wir haben festgestellt, dass wir doch auch Teilnehmer haben, die lieber etwas in der Hand haben. Und wir haben dann entschlossen, die digitale Routen auch in gedruckten Form anzubieten. Und da sind die A5-Hefte aus entstanden. Das sind im Prinzip genau die gleichen Routen. Obwohl man natürlich sagen muss, dass man mit einer Applikation, also mit der App, mehr technische Möglichkeiten hat, Überraschungen in der Route einzubauen.
Und wie muss man sich die Route vorstellen? Ist das so eine Art Schnitzeljagd?
Die Routen, die bestehen im Prinzip aus drei Komponenten. Es ist wie eine Art Stadtführung. Man verfolgt eine festgelegte Route und entdeckt zum Beispiel Sehenswürdigkeiten in der Stadt. Die zweite Komponente ist eben, dass man Fakten über Geschichte, Kunst und Kultur von der Stadt erfährt, also Wissenswertes. Und die dritte Komponente ist, dass man während der Route mit Hilfe von Hinweisen einen Kriminalfall lösen kann.
Und dieser Kriminalfall, denken Sie sich den aus oder greifen Sie da auf originale Fälle zurück?
Nee, die sind immer entwickelt worden, mit dem Partner vor Ort, weil wir möchten gerne eine ortsbezogene Krimi-Geschichte entwickeln. Dazu sammeln wir erstmal Informationen über die Sehenswürdigkeiten in der Stadt, über die Geschichte und die Kunst und Kultur von der Stadt und ob es zum Beispiel schon Kriminalgeschichten in der Stadt selber gibt oder irgendwelche Sagen, und kombinieren alle Informationen und dann noch mit einer Ortsbegehung entwickeln dann eine Krimi-Geschichte, die wirklich auf den Merkmalen von der Stadt basieren.
Das heißt, Sie oder eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter begehen diese Route, bevor Sie sie veröffentlichen?
Das ist richtig, das ist korrekt. Also wir gehen wirklich vor Ort, schauen uns die Stadt auch an. Erstmal immer ohne Ortskundige, später nochmal zum Beispiel mit einem Stadtführer oder mit jemand von der Touristinformation, um noch weitere Informationen dann zu bekommen. Manchmal ist es auch von Vorteil, wenn man nicht ortskundig ist und einfach durch die Stadt läuft, dann entdeckt man tatsächlich Sachen, die ein Ortskundiger vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm hat.
Sie haben ja diese Tour zuerst für Kassel entwickelt.
Ja, es gibt in Kassel sogar 5 Touren. Wir haben 3 Touren im Bergpark. Das sind auch die Touren, die als Ersten da waren. Die Herkules-Tour haben wir als Erste entwickelt. Dann ist die Schloss-Tour und die Löwenburg-Tour noch dazu gekommen. Wir haben noch eine Route in die Innenstadt. Die geht entlang der Documenta Kunstwerken. Und wir haben noch eine Einkehrroute. Das ist eine Route, die zum Herbsthäuschen im Habichtswald geht. Wir haben mit diesen Routen in Kassel gestartet und haben uns dann auf Nordhessen weiter konzentriert. Und Ende des Jahres wird es so sein, dass wir mit 20 Routen in 10 unterschiedliche Städten vertreten sind. Wir bieten mittlerweile auch die Touren, also einige der Touren in unterschiedliche Sprachen an. So haben wir zum Beispiel in Korbach und in Medebach auch Routen auf Niederländisch. Und in Kassel haben wir die Kunstroute zum Beispiel auch auf Englisch. Und was vor kurzem auch noch dazu gekommen ist, ist eine spezielle Kinderroute in Frankenberg.
Sagt Leonie Mimpen-Becker, Initiatorin von Stadtkrimis.de. Eine dieser Touren, wir hörten es eben, findet in Frankenberg statt, etwa 70 Kilometer südwestlich von Kassel gelegen. Dort hat meine Kollegin Silvia Ritter die Krimi-Tour mitgemacht.
Rätsel knacken und dabei die Stadt entdecken, das geht ab sofort in Frankenberg auf der ersten Stadtkrimi-Route für Kinder und Jugendliche. Hier am Alten Kloster startet der Kriminalfall. Ich habe mir gerade mal die Stadtkrimi-App runtergeladen aufs Handy. 1,5 Kilometer lang ist die Strecke und ja, genauso lang habe ich Zeit rauszukriegen, wer ein Kunstwerk aus dem Atelier von Philipp Soldan geklaut hat. Das war ein berühmter Bildhauer hier vor über 500 Jahren. Ich kann entweder selbst lesen oder die App liest mir vor.
Während du vor dem Kloster stehst, nähert sich dir plötzlich eine alte Nonne, die dir zuflüstert: Das Kunstwerk wurde in 4 Teile geteilt. Wie aufregend ist das denn? Dein Herz klopft vor Aufregung so schnell wie ein Trommelwirbel. Aber was könnte dieser Hinweis bloß bedeuten?
Hier im Klosterinnenhof zwischen den alten Gemäuern und der riesigen Eiche muss das erste Puzzleteil ja irgendwo festgemacht sein. Mit uns auf Tour sind auch Lieke, Carla und Felicitas, 12 bzw. 13 Jahre alt, die Routentester, möchte ich sagen. Und ich glaube, wir haben auch schon was entdeckt. Da ist es also in Kinderhöhe auch angebracht. Ein QR-Code ist drauf, das Stadtkrimi-Logo, ja, und das erste von 4 Puzzleteilen. Durch den Wasserpark und die Fußgängerzone geht's dann weiter auf den Burgberg hoch. Ich sag nur, Ausschau halten nach Vogelkästchen. Und vom Burgberg müssen wir dann auch wieder runter in die Stadt. Ja, auch die Anzahl der Treppenstufen, die sind Teil des Rätsels hier.
61.
Ha, die Mädels haben aber auch schon wieder die nächste Entdeckung gemacht, sehe ich gerade.
Oh, ein Schwan.
Es gab doch einen Schwan oder so. Mit einem Namen.
Ja, Ottilia-Schwan.
Okay. Tja, das Ende wollen wir natürlich nicht verraten. Wir haben es geknackt und ich frage mal, wie es den Testspielerinnen gefallen hat.
Echt cool, weil man muss auch mal rätseln und es hat richtig Spaß gemacht, weil man sowieso so ein Detektiv.
Auf Krimitour mit Kindern in Frankenberg. Eine Reportage von Silvia Ritter war das. Aber der eine oder die andere könnte Stirnrunzeln bekommen. Kriminalfälle mit Kindern lösen? Leonie Mimpel-Becker von Stadtkrimis.de beruhigt.
Ja, der Kriminalfall steht auf jeden Fall nicht im Vordergrund. Es ist wirklich die Kombination von Stadtführung und Kriminalfall. Also am Anfang bekommt man immer eine Übersicht, was passiert ist. Und wenn da ein Mord begangen worden ist, dann wird das auch nicht mit viel blutige Details beschrieben, sondern es steht dann da, es ist jemand tot aufgefunden zum Beispiel. Also es ist für Kinder auf jeden Fall kindgerecht auch. Außerdem geht es nicht nur um Mörder. Wir haben zum Beispiel auch Diebstähle oder auch Entführungen. Und in Frankenberg haben wir zum Beispiel die Kinderroute, die geht auf dem Diebstahl hinzu.
Okay, also man kann diese Routen sowohl alleine machen als auch mit Familien oder Freunden oder halt mit den Kindern.
Ja, Hauptziel vom Stadtkrimis ist, dass man allein oder auch zusammen einfach einen netten, schönen Tag im Freien verbringt. Wie gesagt, man kann die Route jederzeit auch gehen. Das ist auch nochmal ein Merkmal, dass man die App runterladen kann oder ein Heft kaufen kann und jederzeit loslegen kann. Man ist unabhängig auch von Öffnungszeiten oder von Stadtführer zum Beispiel. Und man kann das auch mit einer Gruppe machen, zum Beispiel als Betriebsausflug wird es auch ganz gerne gemacht. Oder Familienausflüge oder Freundegruppen, die Sonntagnachmittag eine Event planen wollen, ganz spontan und dann entscheiden, die App runterzuladen, die Route freizuschalten und gleich loszugehen.
Gibt es denn eine zeitliche Vorgabe, innerhalb dessen ich diesen Krimifall lösen muss?
Nee, da das Hauptziel von Stadtkrimis ist, einfach einen netten, schönen Tag ohne Druck zu verbringen, haben wir damals entschieden, das ohne Zeitdruck zu machen. Man kann im Prinzip so viel Zeit lassen, wie man möchte. Man kann zum Beispiel im Park nochmal ein Picknick machen oder wenn man in der Stadt ist, nochmal in Ruhe ein Eis essen gehen oder einen Kaffee. Oder wenn man an einen schönen Laden vorbeikommt, kann man da nochmal reingehen, nochmal gucken. Man kann die App zwischendurch auch schließen und dann, wenn man später die Route weitergehen will, kann man die Route wieder öffnen oder die App öffnen. Und die Route startet dann genau da, wo der App geschlossen worden ist. Also wir geben zwar Zeiten vor oder wir sagen, dass eine Route zum Beispiel 1,5 Stunden dauert, um einfach mal eine Idee zu bekommen, wie lang die Route ist. Aber der eine Teilnehmer macht die Route dann in 1,5 Stunden, der andere braucht halt 2 Stunden.
Sie sagten, das Kulturelle steht ja im Vordergrund. Dann muss ich doch irgendwie eine Erklärung bekommen, diese und jene Kirche ist dann und dann entstanden oder sowas Ähnliches. Gibt es das?
Also die App ist so aufgebaut, dass es im Prinzip 4 verschiedene Teile gibt. Es gibt einen Wegweiser, das sagt, wo man hinlaufen muss. Es ist auch nicht GPS-gesteuert, weil wir versuchen, so wenig wie möglich technische Komponenten da einzubauen, weil wir sonst nämlich Probleme haben, dass der eine oder andere Handy dann nicht mehr funktioniert. Weil das Problem haben wir zum Beispiel sehr stark im Bergpark, dass es da einfach keine Internetverbindung gibt. Und dann könnte man diese App gar nicht machen, ne?
Okay, diese Krimi-Routen als Applikation, als App sind im Play Store und auch im Apple Store zu finden. Wie teuer ist so eine Stadtkrimi-Tour?
Ja, die App an sich ist kostenlos. Die kann man kostenlos herunterladen und die Routen in der App, die freischalten, das Freischalten für die Route, das kostet 6,99 und die Hefte, die kosten 8,99.
Und das gilt für jede Route, also da gibt es keine Preisunterschiede.
Das gilt für jede Route, genau.
Sagt Leonie Mimpel-Becker von stadtkrimis.de. Die App zu den Krimi-Routen finden Sie im Apple oder im Play Store. Die gedruckten Hefte meistens in lokalen Geschäften oder im Touristeninfobüro. Regionalkrimis sind längst kein Nischenprodukt mehr. Im Gegenteil, sie boomen. Mörderische Grausamkeiten direkt vor der eigenen Haustür und in einer Stadt oder Region, die man kennt. Das ist ihr Erfolgsgeheimnis. Antonia Troschke hat sich mal in der regionalen Krimiszene umgeschaut und 3 Krimi-Autoren aus Hessen über ihr literarisches Morden in der Region befragt.
Bei einem Schwimmbadbesuch im Jugendstilbad Darmstadt sieht Michael Kippler 3 alte Damen mit Schwimmnudeln entspannt im Wasser treiben.
Und als ich den zweiten Schritt auf der Treppe in dieses Wasser mache, schießt ein Gedanke durch meinen Kopf. Wie lange kann eine von diesen Damen eigentlich tot sein, bevor es irgendjemandem auffällt?
Denkt er sich und lässt im Jugendstilbad eine alte Dame sterben. Im Roman versteht sich, denn Michael Kippler ist Regionalkrimi-Autor.
Es gibt so eine Schriftstellerregel, die sagt, schreibe über das, womit du dich auskennst. Und in Darmstadt kenne ich mich halt sehr gut aus. Tatsächlich habe ich eine Topografie Darmstadts meiner Krimis im Kopf. Ich weiß also genau, wo die Leichen gelegen haben, wo die Kommissare geforscht haben, wo die Kommissare ihre Einfälle und Erkenntnisse gewonnen haben.
Regionalkrimis bringen die mörderischen Grausamkeiten zum Gruseln direkt vor die eigene Haustür. Sie funktionieren, auch wirtschaftlich.
Die Regionalkrimis haben sich in den letzten etwa 20 Jahren zu einem ganz wichtigen Umsatzbringer für viele Verlage und vor allem auch für viele Buchhandlungen entwickelt.
Sagt Jürgen Krohn von der IG Regionalia im Börsenverein.
Gute Regionalkrimis sind vor allem unverwechselbar. Man kann also nicht einfach sagen, komm, hier ist ein Frankfurt-Krimi und ich verlege den jetzt mal nach Darmstadt oder nach Föhr oder in die Alpen. Das muss schon passen. Viele Regionalkrimis haben eben Personal, Personen, Ermittler oder auch Mörder, die typisch für ihre Region sind.
Krohn schätzt, dass jedes Jahr 1000 neue Regio-Krimis auf den Markt kommen. Auch Hessen ist von Nord bis Süd sehr gut ausgestattet mit regionaler Krimiliteratur. Eine weitere Autorin ist Nicole Braun aus Kassel. Sie gruselt sich manchmal sogar vor sich selbst.
Dass ich beim Schreiben denke, oh mein Gott, wo nimmst du das eigentlich her?
Dass der Regio-Krimi oft belächelt wird, das Vorurteil, es ginge nur um den Ort, weniger um gute Literatur, ärgert sie.
Ich sag dann immer, eigentlich ist jeder Krimi ein Regionalkrimi, weil er muss ja irgendwo spielen.
Nicole Braun hat angefangen, Krimis zu schreiben, da der Krimi eine gute Struktur biete, an der sich auch Erstlinge versuchen können. Inzwischen schreibt sie hauptberuflich. Anders Matthias Fischer. Der gebürtige Hanauer ist Pfarrer und arbeitet an einer Schule. Ein Pfarrer, der Krimis schreibt, passt das denn zusammen?
Wir Pfarrer haben schon eine Affinität für Krimis. Wir lesen gern Krimis und ich schreibe gerne Krimis.
Neben seinen Leserinnen und Lesern aus der hessischen Heimat hat der Krimi-Pfarrer eine kleine Fangemeinde in Berlin, auf die er stolz ist.
Die finden es toll, dass etwas nicht immer nur in den Großstädten stattfindet. Ja, in den Städten hat es oftmals auch sehr viel mit einem unpersönlichen Nebeneinander herzutun. Und auf Dörfern, in den kleinen Regionen, gibt es halt doch ein bisschen mehr noch an Persönlichkeiten.
Sagt Matthias Fischer. An Ideen für weitere Werke mangelt es ihm nicht.
Ich laufe durch die Region und denke mir, ach guck mal, das wäre eigentlich ein toller Leichenfundort oder das wäre eigentlich ein guter Tatort. Oder hier könnte es eigentlich mal richtig knallen.
Beste Voraussetzung also für weitere Regio-Krimis aus Hessen.
Und einen dieser hessischen Kriminalromane und seinen Autor wollen wir jetzt vorstellen. Es geht um Felix Scholz und sein neuestes Werk Marburger Mörderspiel heißt es. Ich habe mit ihm vor der Sendung sprechen können. Herr Scholz, Sie kommen ursprünglich aus Biedenkopf, arbeiten und leben in Marburg. Marburger Mörderspiel ist Ihr zweiter Krimi. Was ist der Reiz für Sie als Autor, Ihre Ermittler in einer kleinen Stadt wie Marburg arbeiten zu lassen?
Erstmal ist es natürlich für mich als Marburger besonders, naja, nicht interessant, aber besonders einfach, könnte man sagen, die ganze Sache in Marburg spielen zu lassen. Und ich liebe Marburg als Stadt einfach. Ich finde das ganz toll hier. Dieses studentische Milieu und die alten Fachwerkhäuser und generell dieser Flair einer sehr, sehr alten Stadt mit einer sehr jungen Bevölkerung, das finde ich, ist eine ganz tolle, einmalige Mischung, die es auch so nur in so Studentenstädten gibt. Und dieser Reiz des Unterschiedlichen, den versuche ich natürlich auch in meinen Büchern ein bisschen unterzubringen, unter anderem mit den verschiedenen Kommissaren, die ich da drin auftauchen lasse.
Das ist ein gutes Stichwort. Ich muss kurz unterbrechen, denn der eine Kommissar, der kommt ja aus der Großstadt, aus Frankfurt, wird quasi nach Marburg strafversetzt.
Ja.
Man hat den Eindruck, ja, also ohne die Großstädter geht's ja doch nicht. Stimmt das?
Ja, in diesem Fall schon. Also ich hatte mir überlegt beim ersten Roman, wie mache ich das jetzt, wie führe ich am besten die Leser in Marburg ein? Und da war für mich die Idee von Anfang an, dass ich irgendwie einen Auswärtigen reinbringe, der dann diesen Blick des Neuen mitbringt und für die Leser dann quasi die Erfahrungen machen kann. Und jetzt war die Frage, bringe ich einen rein, der vom Dorf kommt und das Ganze dann als etwas größere Stadt wahrnimmt, was ja hier im Bereich um Marburg durchaus viel der Fall ist. Es gibt ja hier nicht so viel, es gibt hier eigentlich nur Dörfer. Oder hole ich einen rein, der aus einer, sagen wir mal, richtigen Stadt kommt und dann hier in die Provinz versetzt wird. Und das kam mir ein bisschen reizvoller vor, weil ich schon relativ viele, sagen wir mal, sarkastische Seitenhiebe im Kopf hatte, die dann so ein Großstädter hier von der Leine lassen kann. Deshalb fand ich das ein bisschen schöner, den hier dann, sagen wir mal, die Laune zu verderben und das dann in literarischer Form ein bisschen in das Buch reinzubringen.
Das heißt aber, Sie arbeiten auch mit Klischees. Bauen Sie diese bewusst in die Handlung mit ein?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade auf studentischer Seite habe ich jetzt im neuen Roman versucht, relativ viele Klischees ein bisschen aufzunehmen und ein bisschen zu überspitzen, ein bisschen auf die Schippe zu nehmen auch. Gerade weil ich sehr lange an der Uni studiert habe und dann auch gearbeitet habe an der Uni und mit allen möglichen Menschen da und Menschenschlägen aneinander geraten bin und mit denen gearbeitet, studiert, gefeiert, gelebt habe. Und da so viele kennengelernt habe, dass ich einfach das sehr reizvoll fand, die im Buch dann mit unterzubringen. Die sind meistens ein bisschen überzeichnet, so der Langzeit-Kiffer-Student oder die etwas zu sehr auf Moral bedachten Geisteswissenschaftler und so ähnliche und der ein bisschen schnöselige BWLer. Die gibt es aber durchaus in der Form, wie sie im Buch auftauchen, schon. Obwohl ich mir das nicht nehmen lasse, sie da an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu überspitzen.
Sagt der Marburger Krimi-Autor Felix Scholz. Und jetzt einen kurzen Auszug aus seinem zweiten Kriminalroman.
Bettina stand nun so nahe an der Leinwand, dass ihr Kopf das Licht des Beamers blockierte und sie ausgerechnet die Stelle, die sie genauer untersuchen wollte, nicht sehen konnte. Ihre Augen waren wie gebannt auf die Leinwand gerichtet. Als sie endlich richtig stand und die Stelle im Fotohintergrund unter die Lupe nehmen konnte, blieb ihr beinahe das Herz stehen. Sie nahm die Hand vor den Mund und riss die Augen weit auf. Sie starrte in den dunklen Wald hinein, der hinter der abgelichteten Familie Busjäger vermeintlich still und harmlos als Kulisse für ihr Foto gedient hatte. Als sie letzte Woche in Marburg gewesen waren, hatte niemand etwas bemerkt. Aber jetzt sah sie es ganz deutlich. Unter Laub und Zweigen war ein blauer Kapuzenpullover zu erkennen. Und dieser rahmte ein graues, lebloses Gesicht ein.
Ein Auszug aus dem Roman von Felix Scholz, mit dem ich immer noch verbunden bin. Marburger Mörderspiel heißt es. Herr Scholz, wenn Sie so einen Roman schreiben, ist die Geschichte vorher fertig in Ihrem Kopf oder entwickelt sich die Handlung erst beim Schreiben?
Nee, die ist vorher schon dann zu einem Großteil zumindest da. Ich habe vorher schon Bücher geschrieben und da die Erfahrung gemacht, dass es mir sehr schwer fällt, beim Schreiben eine Geschichte zu entwickeln und die dann sinnvoll zu Ende zu bringen. Deshalb nehme ich mir jetzt immer vor, dass ich zumindest in groben Zügen die Geschichte vorher schon mal aufs Papier bringe. So ein 300-Seiten-Roman, wie es jetzt Marburger Mörderspiel ist, den raffe ich dann so zusammen auf 5-6 Seiten und dann versuche ich aus diesen 5-6 Seiten raus den Roman immer größer werden zu lassen, bis er dann am Ende so dasteht, wie ich zufrieden mit ihm bin.
Dass Sie Ihre Fälle auf Marburg und, sagen wir mal, die Umgebung beschränken, ist das aus rein praktischen Überlegungen entstanden, weil Sie einfach jede Ecke in Marburg kennen?
Ja, das hat auf jeden Fall sehr viel damit zu tun. In meiner Studentenzeit habe ich mir Geld damit verdient, dass ich Flyer in Marburg ausgeteilt habe und ich kenne jeden einzelnen Briefkasten, jede einzelne Seitenstraße. Ich weiß so ziemlich alles über Marburg und kenne so ziemlich jede Ecke. Deshalb war es für mich sehr einfach und deshalb auch sehr reizvoll, über Marburg das Ganze zu schreiben, weil, wie Sie sagen, da auf jeden Fall der Rechercheaufwand am geringsten für mich war. Und wie ich es am Anfang schon mal geschrieben habe, ich mag einfach Marburg so gerne, dass ich das am liebsten über Marburg einfach schreibe.
Mhm. Im zeitlichen Ablauf Ihres neuesten Romans gibt es auch relativ viele Sprünge. Da geht es dann plötzlich nicht mehr um den Mord oder um die Leiche, sondern um Eifersüchteleien zwischen den Protagonisten oder deren ideologischen Gegensätze. Sind das bewusst von Ihnen gesetzte Pausen in der Handlung, damit, sagen wir mal, die Leserinnen oder auch der Leser sich besser mit den Figuren des Romans identifizieren kann?
Also es sind nicht unbedingt bewusste Pausen, aber es ist ein bewusster Einschub, um sich mehr auf die Charaktere konzentrieren zu können. Da habe ich gerade im zweiten Buch jetzt versucht, dass da mehr Entwicklung vor allem der Hauptcharaktere stattfinden kann. Und dafür gibt es nochmal um die Haupthandlung so eine kleine Rahmenhandlung oder Rahmenhandlungen drumherum, in denen ich versuche, eben die Kommissare da ein bisschen mehr in den Mittelpunkt zu rücken und die sich dann entwickeln zu lassen.
Wir machen ja dieses Gespräch im Rahmen einer Sendung zu Regionalkrimis. Welchen Stellenwert hat ein Kriminalroman für Sie als Autor? Also Sie hätten ja auch Heimatromane schreiben können. Also was macht den Krimi für Sie besonders?
Er ist spannend. Ja, das, im Grunde fasst es das ganz gut zusammen. Also ich lese und ich sehe Krimis hauptsächlich, weil ich sehr daran interessiert bin, wer es gewesen ist und wie er das gemacht hat oder sie. Das hält mich dann doch auf dem Papier oder das hält mich am Bildschirm. Und deshalb war es für mich auch keine Frage. Also ein Heimatroman hätte ich, allein das Genre wüsste ich nicht, wie ich das aufs Papier bringen könnte. Aber den Krimi, den mag ich sehr gerne. Und deshalb war von Anfang an klar, dass ich gerne einen schreiben wollte. Und der Regionalaspekt, den habe ich dann beim ersten Buch dazugenommen. Ganz einfach aus dem Grund, weil die Regionalkrimis einen unglaublichen Hype erfahren haben. Damals, als ich angefangen habe mit dem Schreiben, noch mehr als es heute der Fall war. Und da habe ich da auf jeden Fall am ehesten eine Chance gesehen, literarisch Fuß zu fassen. Und das hat ja auch ganz gut funktioniert im Nachhinein.
Sagt der Marburger Krimi-Autor Felix Scholz. Sein neuester Roman heißt Marburger Mörderspiel, erschienen im Emons Verlag. Herr Scholz, ich danke Ihnen für das Gespräch und weiterhin viel Glück beim Schreiben.
Danke auch fürs Gespräch.
Das war HR Infokultur heute zum Thema Regionalkrimis. Diese Sendung finden Sie als Podcast auf unserer Internetseite hrinforadio.de. Mein Name ist Pablo Diaz.